noch einen Podcast, den die Welt nicht braucht. Olli und Micha tun's jetzt auch. Sie tauschen Stifte gegen Mikros. Aufnahme läuft, denn gleich geht's los. Füße hoch, das Gespräch wird flach. Als Gag-Raketen sind sie vom Fach der Cartoonisten. Ohren schmaus, zwei Stricherbanden aus.
Hallo und herzlich willkommen zu einer lang erwarteten neuen Folge von Zwei Stricher packen aus. Es ist Sonntag, es ist quasi der Vize-Vize-Tag der Arbeit. Wir haben den 3. Mai heute, ist das richtig? Ja, das ist der 3. Mai. Wir hatten ein langes Wochenende hinter uns und es ist der Tag, an dem Schalke wieder aufgestiegen ist. Ist das richtig, Olli?
Das ist natürlich so inhaltlich nicht richtig, weil der Tag, als Schalke aufgestiegen ist, war ja gestern. Am Samstagabend.
Okay, ich habe gerade erst gelesen. Für mich ist
das ja. Du hast es gerade erst gelesen. Hör doch auf, ey. Da kam noch niemand dran vorbei in der Bundesrepublik Deutschland. Heute ist der Tag des Lachens, habe ich gerade gesehen. Was ja auch in unseren Beritt passt. Nein, gestern ist Schalke aufgestiegen. Ja, ich habe mich sehr gefreut. Ich habe natürlich wieder ein paar. Ich bin ja polyamorös. Ich bin ja Schalke-Fan und VfL Bochum-Sympathisant. Und das lasse ich mir auch nicht nehmen, auch nicht von so Leuten, die mir schreiben, dass ich jetzt nie wieder ins Ruhestadion gehen soll, weil ich habe ein Foto gepostet mit einem Trikot, was meine Kinder mir zum Geburtstag mal geschenkt haben, einem Schalke-Trikot. Sag mal Schalke, oder wie ich auch zu sagen pflege, sag mal Aufstieg. Da waren zwei, drei, die wieder nicht, die, also ist mir auch egal. Ich lasse mir von anderen nicht vorschreiben, in welches Stadion ich zu gehen habe, sag ich mal. Ich gehe halt dahin und dahin, ja, Freunde. Ja, ist so, ist doch okay, oder nicht? Ist doch für dich auch okay.
Warst du schon in Essen im Stadion?
In Essen, ja, war ich auch schon mal im Stadion.
Ja, dann hast du ja im Grunde genommen im Umkreis wirklich alles durch, ne?
Ich war auch in Oberhausen, auch in Duisburg. Nein, natürlich. Also ich bin ja durchaus Fußballfan. Ich war in Essen sogar schon mal auf dem Spielfeld, aber da war alles abgedeckt, da hat Kiss gespielt im Stadion.
Also was das anbelangt, war ich dann tatsächlich auch schon in mehr Stadien, als mir gerade so fußballmäßig bewusst ist. Das muss ich ja dann tatsächlich sagen.
Ja, ich habe Stadien als Fußballfan bereist und aber auch als Musikfan, ja. Also in Köln war ich auch mal bei einem Open-Air-Konzert und natürlich auch beim Fußball mehrfach.
Ja, die Ärzte habe ich da gesehen, unter anderem.
In Köln?
In Köln und Muse.
Ich habe U2 gesehen. Ne? Ja, das, so ist es. Schalke ist aufgestiegen. Wir wollen ja nicht viel über Fußball reden. Das ist ja hier der Nicht-Fußball-Podcast. Aber bei so einem Ereignis muss man natürlich kurz mal drauf eingehen, wo wir emotional stehen gerade. So, heute ist Tag des Lachens, der Sonntag. Ich habe sehr viel Zeit damit verbracht, mir Memes anzugucken und KI-Bilder von Schalke-Fans, die gemacht wurden. Und das Allerliebste war, weil ich hatte auch kurz überlegt, ich habe zwei Cartoons gemalt, einen für einen Reviersport. Entschuldigung, Reviersport, meine Güte, mit einem Rindstand nur dabei. Nein, der Claim ist ehrlich echt Reviersport. So, für den Reviersport habe ich einen Cartoon gemalt, den haben die aber noch gar nicht veröffentlicht irgendwie. So, und ich habe auch schon gefragt, ist der denn auch angekommen? Den habe ich gestern Abend schon geschickt, gestern irgendwann um 11 oder so. Dann passieren ja immer so popkulturelle Sachen rund um den Aufstieg. Ne? Also da gibt's Memes irgendwie und es wird gratuliert irgendwie von anderen Vereinen irgendwie oder halt irgendwie so. Und dann hatte Schalke ein Multipicture gepostet, wo alle Spieler und der Trainer drauf sind, so irgendwie so, weißt du, so ein Wimmelbild quasi irgendwie, so ein Composing. Und das hatte Schalke halt gestern Abend schon gepostet. Und heute hat ein Schalke-Fan, der hat sich anscheinend, das wäre dann eine Frage, die du beantworten könntest, der hat dieses Motiv so auf Becher gedruckt und auf Tassen. Gibt es Drucker, die sowas auf so Tassen drucken können?
Ist das jetzt eine Frage, mit der du ein bisschen vernatzen willst?
Das ist eine technische Frage, ja.
Das ist exakt der Drucker, den ich hier stehen habe, mit dem man sowas machen kann. Ja,
ja, siehst du, guck mal, da schließt sich der Kreis. Dann habe ich quasi, können wir das technisch irgendwie heute noch beantworten. Auf jeden Fall hat dieser Typ hat halt dieses Motiv von Schalke sich, ich sag mal, ausgeliehen und hat das jetzt auf Tassen gedruckt und auf Trinkbecher und so. Und natürlich sind die Fanforen durchgedreht und haben gesagt, wo kann man die Tasse kaufen? Und er schrieb dann immer PN an mich. Irgendwann wurde das aber offensichtlich zu viel mit den PNs. Dann hat er geschrieben, Tasse 6,50 Euro plus 7 Euro Versand. Ah ja, sage ich, da wird's interessant. Diese Tasse mit einem Motiv. Ich glaube nicht, dass es ihm gehört. Also ich glaube, dass er es einfach genommen hat.
Sagen wir, da kommen jetzt mehrere Sachen zusammen. Einmal ganz kurz zu dem Drucker. Also du weißt ja, dass ich da diverse Sachen auf eine Fläche legen kann und bedrucken kann. Es gibt für diesen Drucker einen Rotationseinsatz, wo man dann Becher reintun kann. Und da wird direkt drauf gedruckt. Wenn du aber jetzt, das musste ich jetzt nochmal eben deswegen erwähnen, weil du gerade den Preis erwähnt hast. Also ja. Ich glaube, der Zeitaufwand und der Wareneinsatz, sprich Tinte und andere Verschleißteile dieses Druckers, ich glaube, der Typ, der zahlt drauf, wenn er das tatsächlich mit so einem UV-Drucker, also tatsächlich dann so druckt und dann nur 6 Euro nimmt. Die Tasse kostet Geld, der Druck kostet Geld. Also ist da die Vermutung, dass der das anders macht. Wahrscheinlich irgendwie aufbrennt oder sowas, eine Folie bedruckt und dann
das gibt's schneller auch, geht ja, und dass günstiger man eine Folie ist. Bedruckt und dann wird die so drum geklebt irgendwie. Ja, das
anders kann ich mir das für 6 Euro nicht erklären. Das wäre jetzt einmal das Ding. Und dann, wenn er so viele Fragen kriegt, es dauert mit so einem UV-Drucker, weil du ja direkt das Medium wie mit einem Tintenstrahldrucker bedruckst, dauert es auch. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Dann wird das so Folien drucken, so das geht relativ schnell dann irgendwie und dann werden die beklebt oder so.
Und also meine Frage, die andere Frage wäre noch, wo kommt das Motiv genau her? Also ist das ein KI-Bild, das Schalke
erstellt? Nein, das ist ein Bild, was die Social-Media-Abteilung von Schalke gemacht hat.
Okay, dann hat der Typ wahrscheinlich auch jetzt ein urheberrechtliches Problem.
Theoretisch, ja. Ich bin auch jemand, der eben in der Euphorie finde ich gut. Ich möchte jetzt
sofort eine Geschäftsidee entwickelt.
Nein, keine Geschäftsidee. Ich frage mich halt nur, wie unbedarft irgendwie und in der Euphorie. Ich würde mich fragen, also es gab mal eine Geschichte mit dem BVB. Da hat der Borussia Dortmund hat einen Bäcker abgemahnt, weil der eine BVB-Torte angeboten hat. Mit dem Logo drauf und so. Und die Torte konnte man bei ihm im Bäckerladen dann kaufen. Und da kam der BVB oder die Anwälte vom BVB haben gesagt, Bäcker, so geht das nicht. Das machen wir jetzt nicht mehr. So, ich will ja nur sagen, dass Fußballvereine durchaus da
ein monetäres Interesse daran haben, irgendwie Sachen auch zu verwerten.
Ja, oder
dass das Leute, Problem ist natürlich, dass die jetzt vielleicht erst auf die Idee gekommen sind, auch so eine Tasse zu machen, so eine Aufstiegstasse. Ja. Und dann hätte der Typ natürlich ein Problem auch, wenn er das ja so verkauft, dass er gar keinen Gewinn mitmacht, weil für Schadensersatz, das wäre eine Gewinnabschöpfung. Und ich glaube, dass der draufzahlt und daher gar keinen Schadensersatz bezahlen müsste, aber die können das natürlich trotzdem untersagen. Beobachten wir das mal weiter, auf jeden Fall.
Beobachten wir weiter. Ich wollte auch gar nicht jetzt so tief drauf eingehen. Ich habe das halt heute den ganzen Tag gemacht. Ich habe heute den ganzen Tag gezeichnet. Ein paar Schalke-Sachen, da muss ich noch für ein anderes Magazin was malen. Gut, und so.
Moment,
und
das mir fällt noch was. So diese Social-Media-Abteilung von Schalke. Da muss ich jetzt ja trotzdem nochmal nachfragen. Gut, die haben das gepostet, aber wenn die das jetzt mit einer KI gemacht haben, das Bild, dann gibt es ja auch keinen Urheber dafür. Also kann der Typ ja doch wieder machen, was er will.
Also ich kann das ja beurteilen, das sind Fotos halt einfach, okay, die über die Saison entstanden sind mit dem Trainer und so und die sehen auch alle so aus und das ist halt eine, ich sag mal, eine klassische Photoshop-Collage ist das.
Okay, das betrifft dann auch nicht nur die Rechte von Schalke, sondern auch von Fotografen. Es ist ein sehr komplexes Thema. Eine kleine Tasse ist so komplex, das muss man sich mal vorstellen.
Ja, jetzt hat Schalke ja eigene Fotografen auch oder irgendwie die für die arbeiten. Ist ja auch egal, ich wollte ja auch gar nicht so tief rein. Ich finde nur, dass es natürlich, dass sehr viele Memes gibt und sehr viele KI-Bilder zum Aufstieg und alle drücken ihre Freude anders aus. Andere gehen einfach ein Bier trinken, sind dann hinterher Königsblau und schreien in der Kamera. Ein paar sind dann irgendwie auch so auf die schnelle Mark aus, weißt du, so und dann irgendwie, weil in der Euphorie kaufen die Leute natürlich so oder sagen zumindest irgendwie, ich habe großes Interesse. Das ist beim Fußball total verrückt irgendwie. Also der würde auch irgendwie in der nächsten Woche, in den nächsten zwei Wochen noch Tassen verkaufen, wenn er das noch darf. Aber lass uns das hier abschließen.
Ja gut, aber wenn man es philosophisch anbelangt, ich glaube, ein Schalke-Aufstieg, das ist wirklich so sehr vergänglich, dass die Leute jetzt unbedingt was haben wollen, woran sie zukünftig noch festhalten können.
Ja, es ist eine schöne Erinnerung. Wer weiß, wie es in der nächsten Saison aussieht. You never know, aber wir sind natürlich irgendwie alle optimistisch, dass das irgendwie auch in der ersten Liga eine schöne Reise wird mit dem Team, dem Trainer, wenn da noch ein paar fitte Jungs dazukommen. So, jetzt sind wir hier am
Sonntagabend. Nein, ich muss, man merkt, ich versuche vom Thema abzulenken, wo wir gleich hinkommen. Nein, ich wollte nur dadurch, dass ich ja eben mal sage, ich habe keine Ahnung von Fußball, aber man kriegt ja doch einiges mit. Und was ich jetzt so faszinierend finde, ist, dass man jetzt auf einmal den Aufstieg von Schalke miterlebt und hat eigentlich die ganze Saison nicht großartig an irgendwelchen Ärger oder irgendwelchen Sachen, ich persönlich jetzt diesmal nicht mitbekommen. Das war in den letzten Saisons anders, wo es dann keinen Aufstieg gab. Kann es sein, dass die Saison sehr, sehr ruhig verlief intern bei Schalke und deswegen auch sportlich gut lief? Oder?
Ja, das kann sein, dass der Trainer und vor allem für mich der Sportdirektor Frank Baumann, dass der einen sehr, sehr guten Job gemacht hat mit dem anderen Bindeglied irgendwie zur Mannschaft, Juri Mulder. Ich glaube, die haben alle wunderbar miteinander funktioniert und die haben das richtig sehr, sehr professionell gemacht. Und das war nicht immer der Fall. Ne? Gab es immer Störgeräusche und dann hat da einer irgendwie der Presse was durchgesteckt und bla bla bla. Und wenn eine Krise war, da hast du schon recht. Das war eine in der Hinsicht so vom Staff und vom Verein und von der Führung eine sehr, sehr ruhige Saison. Und das war auch gut so. Und die Saison drückt sich nur sportlich aus, wie es ja beim Fußballclub so sein sollte. So, und das war in der Vergangenheit bei Schalke schon lange, lange nicht mehr so. Und deshalb steht da jetzt dieser Aufstieg und die Freude irgendwie, dass wenn dieses Team jetzt da weitermacht, irgendwie, dass das dann in der nächsten Saison so weitergeht. Also was das Sportpolitische da angeht.
Ja, da siehst du mal, dass sogar jemand wie mir das auffällt. Das ist eigentlich sehr, sehr bezeichnend für die letzten Jahre bei Schalke.
Ja, gut. Richtig. So,
jetzt entlasse ich dich aber mit dem Fußballthema. Genau. Danke, dass du mich da aufgeklärt hast.
Ja, gerne. Irgendwie, wenn du mal Fragen hast, kannst du mich auch mal privat anrufen.
Wir müssen das. Oder wir machen noch zusätzlich einen Fußball-Podcast. Du erklärst mir Fußball. Das könnte doch irgendwas sein für Leute, die ernsthaft ein Interesse entwickeln, es aber noch nicht so ausleben konnten.
Ja, ich weiß nicht. Ich vermute da bei dir ist da, wie soll man so sagen, Hopfen und Malz verloren.
Na gut. Ja, wir müssen den Elefanten im Raum ansprechen.
Ich nehme es ja, jetzt direkt selbst. Ja, wir waren halt ein paar Tage nicht hier on air.
Ein paar Tage, Wochen, Monate.
Und ich hab immer so ein schlechtes Zeitgefühl. Ich weiß gar nicht, wann jetzt die letzte Folge, wann die veröffentlicht wurde.
Naja, wir hatten uns relativ viel darüber gefreut, dass wir natürlich jetzt auch remote aufnehmen können, wollten die Taktung erhöhen.
Ja.
Und dann ist halt, wie man so schön sagt, das Leben passiert, beziehungsweise das Gegenteil dessen. Und ich habe sehr, sehr viele Zuschriften bekommen, was denn los ist, wann wir wieder loslegen. Ich glaube, du auch. Ich wurde auch mehrfach drauf angesprochen. Und jetzt sind wir wieder da. Ich versuche jetzt gerade wieder so ein bisschen Ordnung in mein Leben zu bekommen. Die Sache ist die, dass, ich meine, du weißt es schon, also ich erzähle das jetzt eher für unsere Hörer. Ende Februar ist mein Vater sehr, sehr plötzlich unerwartet verstorben. Und ja, alles, was dann so, was man da halt in dem Fall dann so emotional und so alles durchzumachen hat, da kamen halt noch sehr, sehr viele Sachen dazu, die ich übernehmen musste aus seinem geschäftlichen Bereich. Und ich wusste, nee, ich hatte überhaupt kein Land in Sicht. So, und ich habe einfach sehr, sehr viel zu tun gehabt und musste sehr, sehr viel sortieren. Musste auch für mich selbst damit erstmal klarkommen. Und deswegen hatten wir eine Zeit lang ausgesetzt. Das einmal zur Info für alle, die uns jetzt so lange vermisst haben. Und ich versuche jetzt gerade wieder so ein bisschen auf die Beine zu kommen. So, und bin dir auch sehr dankbar, dass du jetzt irgendwie so lange ausgeharrt hast und dass du jetzt
ich wieder ja einfach gemacht.
So schön zusammensetzen
kannst. Das ist ja das, was ich am besten kann. Nichts machen, nichts reden. Nichts machen, einfach so. Aber wir haben ja durchaus Kontakt gehabt und ich finde das jetzt auch gut, dass du da wieder da bist und die Zeit bei so einem Erlebnis oder bei so einem Ereignis muss man sich natürlich auch nehmen, egal wie lange man da braucht. Und es ist auch schön, dass du jetzt wieder auf Spur kommen willst und dass wir hier heute Abend sitzen und ich dich auch ein bisschen aufheitern kann vielleicht.
Ja.
Ich habe mir aber jetzt nichts Besonderes einfallen lassen oder so.
Naja, ich denke mal, es ist ja trotzdem, nee, bei dir sowieso eine Menge passiert, bei mir ja auch trotzdem. Viele Sachen gingen ja auch weiter. Und manche Termine konnte ich ja beispielsweise auch gar nicht kurzfristig absagen. Jetzt bei zum Beispiel ein, zwei Live-Shows, die ich mal gemacht habe, da hätte ich ja auch dann irgendwie sehr, sehr viele Leute enttäuscht und auch vielleicht sogar bei einer Sache eine Vertragsstrafe bezahlen müssen. Tat dann auch ganz gut, dann rauszukommen. Es gibt tatsächlich nichts Cooleres, als dann auf der Bühne zu stehen, weil du in dem Moment wirklich nur da im Hier und Jetzt bist und an nichts anderes denken musst. Das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut, habe ich jetzt erfahren.
Ja, das ist auf jeden Fall, das kann ich nur bestätigen, dass der Moment, wenn man da steht, so einiges nicht verdrängt, sondern vergessen lässt. Ich habe ja auch eine kleine, also das habe ich ja schon so ein bisschen irgendwie, also da hatten wir aber schon mal aufgenommen irgendwie, aber ich hab das ja jetzt bei Facebook mal öffentlich gemacht, dass ich so einen kleinen Schlaganfall hatte und das aber letzte Woche hatte ich halt so eine nicht abschließend, aber eine Kontrolluntersuchung in der Neurologie im Krankenhaus, da wo ich ich wurde nicht eingeliefert, ich habe mich selbst eingeliefert. So, und da gab es eine Untersuchung bei den Neurologen und die war halt sehr, sehr positiv, weil ich hatte ein aktuelles MRT und da ist nichts Neues dazugekommen und es gab auf Strecke noch so eine Geschichte, wo ein anderer Arzt noch etwas vermutet hatte, was im Kopf vielleicht nicht in Ordnung sein könnte. Und das hat sich auch nicht bestätigt und deshalb war ich natürlich sehr euphorisch und also dass es so gute Nachrichten da für mich gab. Ich bin natürlich immer noch ein bisschen am Struggeln, bin auch immer noch bei der Physiotherapie, habe so ein bisschen Probleme irgendwie so mit dem Gleichgewicht und auch mit dem Gewicht.
Ja, aber wenn du jetzt
aber da bin ich auch dran, da bin ich auch dran. So, und das genau, das deshalb kam mir vielleicht irgendwie auch die Pause irgendwie, die wir jetzt gemacht haben, auch in gelegen. Und ich bin ja auch einmal aufgetreten dann irgendwie im, wann war das? Letzten Monat? Oder Januar, März, April? Nee, März, glaube ich. Ende März. Egal, in Waltrop war ich irgendwie. Ich weiß das irgendwie dann immer nicht so genau, wann das war. Aber da bin ich halt irgendwie, hätte ich auch auf die Plakate schreiben sollen, erste Show nach dem Schlaganfall, dann hätte ich vielleicht mal ein paar mehr Karten verkauft. Aber es war okay und deshalb kann ich das irgendwie bestätigen, dass man natürlich dann da irgendwie braucht man, hat man dann das Gefühl, klappt alles, wie war denn das, bla 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 und so irgendwie und dann aber, wenn man in dem Moment steckt, dann ist das irgendwie, dann ballert irgendwie auch wahrscheinlich das Adrenalin und so irgendwie, das ist halt irgendwie dann ein schöner Moment irgendwie und da vergisst man wirklich dann alles, was drumherum gerade passiert. Ja.
Ja, ich glaube, dass das ja auch für viele Bühnenkünstler und Künstlerinnen ja auch die der einzige Moment ist, also die jetzt zum Beispiel unter Depressionen leiden, die da tatsächlich dann in dem Moment irgendwie das vielleicht auch ein bisschen rauszögern, dass so ein Abend länger dauert, dass man sich nicht wieder mit sich alleine beschäftigen muss. Habe ich zumindest schon einige Male gehört und gelesen. Und jetzt so die Situation habe ich tatsächlich auch zum ersten Mal so deutlich gespürt, dass das also in dem Moment wirklich ganz gut war. Weil die ganze Lebenssituation gerade, das ist auch, wo du gerade Sport sahst, man wird morgens wach und dann fährt der Körper hoch. Man hat diesen kurzen Moment, wo man noch nicht ganz so genau weiß, wo ist man gerade und was hat man alles irgendwie gerade zu tun. Und dann geht das auf einmal so fast los mit Panikattacken und Tinnitus geht auf 11 hoch bei mir. Und da habe ich gedacht, jetzt, da muss ich auch irgendwas tun, um dem Ganzen entgegenzuwirken. Und wo du gerade Sport sagst, ich bin jetzt tatsächlich. Und da muss ich selbst ein
bisschen. Ja, sag's ruhig. Ich weiß, was jetzt kommt.
Ich gehe jetzt regelmäßig zum Yoga.
Ey, ich lache da nicht drüber.
Ich lache deswegen selbst, weil es war natürlich früher, hat man es belächelt. So.
Ja, aber das ist, ich habe mit einem Yogalehrer darüber gesprochen. Also ich war mit einem Yogalehrer unterwegs, habe einen Job gemacht, der ist auch Fotograf und so und der ist, glaube ich, weiß gar nicht, wie das heißt da irgendwie, welchen Dan der hat. Das wird, glaube ich, anders gemessen bei Yogalehrern. aber das ist richtig anstrengend auch. So, und ich mache ja auch so ein bisschen Physioarbeit und so und habe auch so Übungen, ja, irgendwie, das ist jetzt wahrscheinlich gar nicht mal so weit weg vom Yoga, aber sich da so entspannen irgendwie und auch mit dem Kopf irgendwie so runterfahren, finde ich mega interessant, finde ich gut. Deshalb lache ich da nicht viel. Ich finde, wenn du es sagst, ist es halt ein bisschen, weil wie viel Yoga-Witze hast du gemacht? Du hast dich doch über die Leute lustig gemacht, jahrelang, ja.
Genau genommen, eigentlich nur zwei, aber nur zwei. Die waren auch nicht böse gegenüber Yoga. Aber für mich war natürlich die Hemmschwelle dementsprechend gering, dann hinzugehen, weil das in meinem Kampfsportverein auf einmal dann angeboten worden ist zu einem Zeitpunkt.
Mein Kampfsportverein?
Ja, ich mache ja Kickboxen normalerweise.
Ja, die sind alle so hart und drauf, die Jungs im Kampfsportverein. Da müssen wir mal ein bisschen gegenpolen. Jetzt genau. Bieten wir mal Yoga an. Ja,
ist klar. Ja, da war zum richtigen Zeitpunkt auf einmal die Nachricht, wir haben jetzt auch Yogakurse. Und wie gesagt, so diese
das ist so ein bisschen
das, was ich morgens gerade so beschrieben habe, das hat sich auch so durchgezogen. Dieser Stress, diese Panik, das alles zu schaffen, hat bei mir auch dazu geführt, dass ich relativ flach und schnell nur noch geatmet habe und dadurch Verspannung gekriegt habe. Und da habe ich auf jeden Fall jetzt beim Yoga, und da muss ich sagen, dass es wirklich geholfen hat, also mal vernünftig atmen zu lernen, und dementsprechend, es ist wirklich auch anstrengend, also das, was man da an Übungen macht, das hätte ich auch nicht so.
Ja, gehört. Absolut. Nur dennoch muss ich sagen, es ist so ein bisschen so, wie wenn jetzt das türkische Restaurant oder der Schnellimbiss auch noch Pizza anbietet und Burger und so, und bei Lieferando kannst du alles kaufen bei dem. Und das ist, dieses Feeling habe ich jetzt ein bisschen, wenn eine Kampfsportschule Yoga anbietet. Vielleicht aber auch, bin ich naiv, wahrscheinlich. Vielleicht
ich glaube, du bist
Kombination gar nicht so ungewöhnlich.
Nein, ich will nicht sagen, dass du da naiv bist, sondern dieser Kampfsportverein, der ist anders aufgebaut als jetzt irgendwie so diese. Das, was man vielleicht so vielleicht mit Vorurteilen im Kopf hat. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein Hinterhof oder sowas, sondern es ist ein ordentlicher Sportverein, und die bieten jeden Tag mehrere Kurse an, dort in diesen Räumlichkeiten des Dojos. Du kannst da Boxen lernen, du kannst Kickboxen, du kannst das Karate
Dojo
machen.
Das Dojo ist die
diese Sporthalle, wo eben der Boden ausgepolstert ist, wo vielleicht dann auch ein paar Boxsäcke hängen und sowas halt in der Richtung. Alles, was du für einen Kampfsport benötigst. Und diese Räumlichkeiten, die werden halt für verschiedene Kurse angeboten. Und dann war halt wohl die Idee relativ naheliegend, dann irgendwie da auch Yoga anzubieten.
Man, absolut.
Warum auch
hat
nicht?
Hat der Name der Kampfsportverein?
Eye Defense.
Wie?
Eye Defense, also
I-Defense,
ja, in Essen-Rüttenscheid an der Zweigertstraße. Ich mache da gerne mal ein bisschen Werbung für. Und ich habe gehört, dass früher auch der Henning Baum dort trainiert hat.
Nein, der letzte Bulle.
Doch. Ja, genau.
Hatten wir doch letztens da.
In der ja, eben.
Oder vorletzten, die letzte.
Genau deswegen Bulle bin ich ja nur in dem Verein, weißt du.
Ach so. Ja, so ein, ja, aber das, so schätze ich dich ein. Du bist ja so ein Name-Dropper und bist ja immer so Promi-geil, ja, dass du sagst, ich bin in der Kampfsportschule, wo Henning Baum gelernt hat.
Ich weiß gar nicht, ich habe da noch nie nachgefragt, ob das wahr ist. Ich hörte das mal von jemandem, aber ich sag mal, warum eigentlich nicht? Kann ja sein. Irgendwann in 10 Jahren wird jemand erzählen, das ist die Kampfsportschule, wo Michael Holzschulte war.
Das glaubst du selber nicht, aber wir lassen
ein Yogameister. Also er ist wirklich hier zu einem Yogameister geworden.
Ja, ich bin ja in der Musikschule jetzt. Also was heißt in der Musikschule? Es hört sich so an. Ich bin ja in einer Rock Academy, so Freunde. Und spiele Schlagzeug und lerne da Schlagzeug. Ich wurde eingeladen von der Rock Academy Dortmund, da 3 Monate kostenlos einen Schlagzeugunterricht zu machen. Danach bleibe ich da und bezahle. So, weil ich habe einen coolen, ich finde den cool, der Schlagzeuglehrer. Und ich lerne da jetzt so Grundlagen, ne? So weiß ich nicht irgendwie. Hast du mal Schlagzeugunterricht gekriegt?
Ich habe ein paar Sachen von unserem damaligen Schlagzeuger gezeigt bekommen. Das ist aber kein Unterricht, das kann man nicht. Aber ja. Ich bewundere diese Koordination.
Ja, und es ist ja, das ist ja total komplex, ne? Und da kann man ja richtig reintauchen und so irgendwie. Und wenn das dann noch komplexer wird und wir sind jetzt aber erstmal bei den Grundlagen, ja. Also wir haben irgendwie auf jeden Fall einmal jetzt, durfte ich feststellen, oder ich habe es dann hier, ich habe ja ein Schlagzeug hier zu Hause stehen, dass die große Frage war, ich bin ja Linkshänder, spiele ich Linkshänder-Set oder spiele ich Open Hand auf einem Rechtshänder-Set? Und dann war ich so hin und her gerissen und dann habe ich so große, es gibt Drumeo irgendwie, das ist so eine große App und Website und so, und die arbeiten mit den Top-Schlagzeugern dieser Welt. Ne? Stuart Copeland zum Beispiel von Police, der hat da auch so ein Special gemacht irgendwie, und das, die muss man sich angucken. Das sind so Videos irgendwie, da spielen die halt ihre berühmtesten Stücke und dann sieht man die Plecken, aber die labern halt irgendwie auch so, irgendwie so zwischendurch, irgendwie wie Stücke entstanden sind oder wie im Studio und bla 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 und so. Und das ist sehr, sehr unterhaltsam. Und dann gibt es noch eine Rubrik, da kriegen die eine Platte vorgespielt, die sie noch nie gehört haben und müssen dazu Schlagzeug spielen.
Die habe ich tatsächlich schon mehrfach gesehen, diese Videos.
Ja, so, und das ist sehr unterhaltsam so. Und da nimmt man natürlich so Sachen mit, und Stuart Köppler ist halt, war glaube ich auch Linkshänder, hat aber auch dann am Rechtshänder-Set spielt er rechtshändisch, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob der Linkshänder meint, aber doch. So, und auf die Frage irgendwie, sollte man sein Set umbauen, hat der gesagt, nein, das wäre doch scheiße, irgendwie, wenn man abends in der Kneipe irgendwie bei der Band kurz mal einsteigen will, dann muss man erst das Set umbauen, irgendwie, der irgendwie, warte, ich muss mal eben umbauen. So, dann habe ich aber dann gelesen, so Phil Collins, der war auch Linkshänder, der hat es ja auch ganz gut gemacht, fand ich. So, der hat irgendwie ein Linkshänder-Set gespielt. So, und ich habe es halt immer andersrum, also als Linkshänder an einem Rechtshänder-Set. Das ist ja nur für die Nicht-Wissenden, da steht halt die Snare auf der anderen Seite, irgendwie die Hi-Hat auf der anderen Seite irgendwie und die Becken und die Toms auch. Man muss es halt schon irgendwie, wenn man es dann richtig umbaut, irgendwie einmal komplett umbauen. Aber das ist so der große Umbau, ist eigentlich die Hi-Hat auf die andere Seite, die Snare.
Und kann man sagen, dass es insgesamt gespiegelt ist?
Es ist, ja genau. Das haben sie gut gemacht. Dafür sind sie da, hier analytisch kurz irgendwie, kurze, knappe Wege. Es ist eigentlich dann nur gespiegelt, weil man halt eine Hälfte oder eine Hand ist halt trainierter, in dem Fall bei Linkshändern ist die linke und bei Rechtshändern die rechte Hand. So, und
Gitarristen, das war so ein, wissen, wovon du redest.
Bitte?
Gitarristen wissen, wovon du redest.
Ja, so, und das ist halt ein Learning aus der ersten Stunde irgendwie, weil ich da in der ersten Stunde total verbaselt habe mit so einem ganz einfachen Rhythmus und ich den irgendwie auch gar nicht auf die Kette gekriegt habe irgendwie, und irgendwie musste immer nachzählen, so auf die 1, 2, 3, auf die 4, so, und dann kommst du immer so durcheinander irgendwie, und dann habe ich es halt umgebaut zu Hause und dann habe ich es einfach intuitiv gespielt, zack, zack, so, und dann hab ich gesagt, das gibt's ja gar nicht, so, weil da muss ich gar nicht zählen, 1, 2, 3, 4 irgendwie, sondern so zack, zack geht, so, und das war das Learning der ersten Stunde. Ich bin ein Linkshänder, dann spiele ich auch linkshändig. Und so, und jetzt in der zweiten Stunde war halt die richtige Handhaltung irgendwie, also wenn man die Stöcker hält und so. Ich habe es vorher schon, habe ich die Stöcker festgehalten, natürlich irgendwie, aber da gibt's ja auch nur, und ich jetzt Leute, die Drumunterricht genommen haben oder irgendwie noch dabei sind, die 20-vor-4-Stellung, ja, irgendwie die Hände irgendwie so, dass das ist die Grundlage, sage ich mal, irgendwie, wie man dann irgendwie auch die ganzen anderen Toms und so irgendwie erreicht. Ja, das ist das, was ich jetzt gerade mache. Das finde ich ganz gut. So, dass ich das mache. Nicht mehr und nicht weniger. Ich habe aber auch irgendwie nicht vor, jetzt irgendwie in einer Band zu spielen oder sowas irgendwie. Ich mache das nur, weil mir das Spaß macht. Ein Hobby zu haben, ja, irgendwie, weil ich mal den ganzen Tag und mache irgendwie ein Gedöns und denke mir irgendwelche Sachen aus. Und das ist alles schön, aber es ist halt ein Beruf. Und ich habe keinen Platz für eine Modelleisenbahn. Also doch, hätte ich irgendwie, ich habe keine Lust auf eine Modelleisenbahn. Und deshalb habe ich mir gedacht, so, das ist doch ein ganz cooles Hobby. Ich dachte auch natürlich irgendwie, weil ich habe natürlich nach meinem gesundheitlichen Zwischenfall viele Foren gelesen, bla bla bla, irgendwie, wo viele Leute dann sagen, ja, also Ruhe ist ganz wichtig, Ruhe hat mir geholfen, ja, und was mache ich? Ich kaufe mir ein Schlagzeug. Also ist ja erstmal nicht die erste Wahl, wo man sagt, so, gönnen sich doch mal ein bisschen Ruhe. Aber ich habe mir gedacht, so, das ist ja vielleicht auch ganz gut fürs Gehirn und die Koordination und so irgendwie, das kann nicht schlecht sein. So, und man schützt sich ja trotzdem irgendwie, man hat ja irgendwie Ohrenstöpsel drin und so, irgendwie, damit nicht so laut wird. Ja, aber in erster Linie finde ich gut, dass ich jetzt ein Hobby habe, weil ich immer kein Hobby hatte und irgendwie ist das Hobby zum Beruf geworden und dann hast du natürlich ein Problem. Also dann findest du deinen Job zwar super, aber du hast halt kein, also du schaltest kaum ab. So, und wenn du irgendwas anfängst, was du nicht so gut kannst, irgendwie, wo du noch so ein bisschen naiv bist und auch lernen musst und so. Das ist, das finde ich spannend. Und das ist schön, das ist entspannt auf jeden Fall.
Wie lange dauert so eine Unterrichtseinheit?
Weiß ich gar nicht, eine halbe Stunde oder so. Also ist jetzt doch halbe Stunde. Aber weißt du,
du fährst also länger nach Dortmund, als du Unterricht hast.
Bitte? Ja, okay. Ja, eigentlich schon, ja. Aber trotzdem irgendwie, ihn da treffen und so in dieser Schule zu sein, irgendwie so ein bisschen unter Musikern so fachsimpeln, weißt du? Nein, aber auch das ist ja irgendwie wichtig, irgendwie, dass man, du fährst ja auch zum Yoga, ja, irgendwie so. Und der Prozess der Bewegung dorthin ist ja auch schon Teil des Seins, ja. Und deshalb ist das ja durchaus okay. Also ich finde, dass man da dann, das ist ja kein Riesenritual irgendwie, sich ins Auto zu setzen, irgendwie, aber trotzdem irgendwie macht man sich da auf den Weg und so. Also das gehört dazu. Also wenn man jetzt alles so natürlich denkt, habe ich auch gedacht, irgendwie, es gibt ja eine App irgendwie, es gibt ja tolle Apps irgendwie, die und wenn man einmal in der Drum-Bubble ist, ja, bei Instagram und so, und dann irgendwie kriegst du jeden Tag 35.000 Drum-Videos irgendwie, wo dir einer irgendwie nochmal hier so ein Fill zeigt irgendwie und was du alles trommeln kannst und so, da bist du ja verrückt. Deshalb ist, glaube ich, ganz gut auch, wenn man Menschen hat, mit denen man da face-to-face sitzt irgendwie und Sachen besprechen kann.
Bei Höhle der Löwen war letztens auch jemand, der hat eine Drum-Software vorgestellt, wo du auf Spiele
schaust. Ja, das habe ich gesehen.
So hast du es so gesehen? Game, ne?
Ja.
Also, der hat ja dann ziemlich einen Einlauf gekriegt. Ich finde ja auch zu Recht, aber auch schon aus völlig anderen Gründen. Ich weiß nicht, wie viele Jahre, ich glaube schon zweistellig an Jahren, gibt es ja Guitar Hero für die PlayStation, für Xbox und was weiß ich
nicht
alles. Ne? Und da gibt es ja auch unheimlich lange schon dieses Erweiterungsset, dass du das auch mit Schlagzeug spielen kannst. Du hast dann so ein Mini-E-Drum-Kit und hast dann eben die Farben, die auf dich zukommen, die du normalerweise auf der Gitarre dann anschlägst, bei diesem, ich sag mal, es ist ja einfach nur ein Rhythmusspiel, es ist ja nicht wirklich Gitarre spielen. Ja, und da gibt's ja tatsächlich noch Rocksmith, da spielst du mit einer echten Gitarre sowas.
Ah, okay.
Habe ich tatsächlich auch, das ist so ein Anschluss mit bei und dann kannst du tatsächlich so Spiele machen und deine eigene Gitarre anschließen und lernst dann noch so ein bisschen Handfertigkeit. So, aber Guitar Hero, das ist ja eher so ein Geschicklichkeitsspiel. Aber diese Schlagzeug-Variante mit diesem kleinen E-Drum-Kit und so, du hast dann die Farben dort belegt, die Farben kommen auf dich zu und du musst dann dementsprechend, also mit Fuß und beiden Händen musst du ja dementsprechend auch koordiniert dann schlagen. Ob das jetzt realistisch ist oder nicht, das kann ich jetzt sehr wenig beurteilen, möchte ich auch nicht diskutieren, aber dieses Spiel gibt es ja schon ewig und dann geht wirklich jemand zur Höhle der Löwen und will da irgendwie Leute, die sich daran beteiligen, dass er dieses Ding endlich auf den Markt bringen kann. Also das fand ich schon irgendwie, das fand ich niedlich irgendwie.
Ja, das ist, ich ist ja eine meiner Lieblingssendungen. Also ich gucke ja nicht
viel auch sehr gerne.
Serien oder solche Sachen irgendwie. Also ich glaube, aber das gucke ich jetzt auch. Ich nicht regelmäßig. Also meistens bleibe ich da hängen irgendwie. Ich habe jetzt auch nicht im Kopf. Montags kommt das, glaube ich, immer. Also ich setze mich jetzt nicht montags vorm Fernseher und sage, ah, jetzt kommt die Höhle der Löwen, sondern ich sitze dann vorm Fernseher und sage, ach, scheint ja heute Montag zu sein. Da ist ja der Carsten Maschmeyer. Und dann gucke ich mir das auch schon gerne an. Aber den Typen habe ich auch, das also man, was würde man für eine Idee da irgendwie pitchen, wo man diese ganzen Frikos irgendwie und die ganzen Investoren, die Löwen irgendwie begeistert. Aber ich finde das schon sehr lustig irgendwie, dass Leute da hingehen irgendwie und so mit einer Inbrunst ihr Ding da verkaufen wollen. Wir hatten ja auch mal einen Gast, Axel Rudi Pell, der war ja auch mal bei die Höhle der Löwen. Das hat er, glaube ich, erzählt bei uns im Podcast. Ne? Und hat ein Parfum, wollte der groß vermarkten. Hat auch keinen Deal gekriegt.
Der Rutter, der Hundeprofi,
ja.
Der war ja mal der hat da ein Produkt mit repräsentiert. Den hatte ich ja auch mal kennengelernt. Ansonsten, und eine Autorin, die sich sehr um Inklusion bemüht, die war auch mal da, für die hatte ich mal ein paar Illustrationen für ein Buch gemacht. Also ich habe schon 3 Personen persönlich kennengelernt, die bei Höhle der Löwen waren, aber alle keine Deals bekommen.
Du kennst die falschen Leute.
Nee, umgekehrt. Also ich habe da kein Glück gebracht.
Ach so, du hast kein Glück gebracht. Ja, ich würde auch, also ich bin jetzt kein Erfinder irgendwie. Also ich habe natürlich immer ganz viele Ideen, aber alles nur so kleine Ideen irgendwie, da würde sich kein großes Business draus ergeben.
Wenn ich es, wenn es irgendwas hilft, so im Alltag so richtig krass hilft, dann muss es doch auch keine große Sache sein.
Ja, aber guck mal, ey, da sind ja Leute, mir ist noch so präsent, Axel Schulz, dieser Ex-Boxer, der war da mit so einer Truppe und die haben irgendwie so einen Grill, ich weiß gar nicht, wie so eine Grillzange sollte das sein, mit so einem Brettchen, wo man auch noch mit schneiden kann.
So ein Schweizer Messer unter diesem
Grill. Ja, das Schweizer Messer unter
dem Grillzange. Aber es sah aus wie eine Kelle.
Das sah aus wie eine Maurerkelle aus Holz irgendwie so. Und dann konnte man das noch machen und das war irgendwie da einfach auch scheiße aus irgendwie und so. Und dann konnte man dann mit dem Brett irgendwie 5 Würstchen gleichzeitig auf dem Grill drehen. Man hat sich so eine Scheiße irgendwie, also gut, das, was alles in so meinem kleinen Kopf drin ist. So, und die haben auch keinen Deal gekriegt irgendwie. Oder dieser Typ, der kam sogar hier aus der Ecke, glaube ich, irgendwie. Der hatte so eine Bier, Ampel, sag ich mal, wo man so mehrere Bierbecher untereinander hängen konnte, damit man im Stadion das besser transportieren kann. Und das sah sehr instabil aus und ich fand irgendwie, das ist ja überhaupt nichts fürs Stadion. So. Ja,
genau in dem Moment haben wir wahrscheinlich das Gleiche gedacht. Nein, das ist nichts fürs Stadion. Oder überhaupt Musik oder so. Überleg mal, das war ja so, wie das übereinander hängen, musst du die Becher ja auch erstmal da reinfummeln.
Ja, ja.
Wie lange du dann da an der Bar stehst, bis du diese Becher dann in dieses Gehänge getan hast.
Ja, das es gibt so ein paar Sachen, die toll sind irgendwie. Also ich weiß noch, weil es gab mal einen Designer in Herne, also ein Produktdesigner, Halm hieß der. Und der hatte auch mal mit meinem Vater zusammengearbeitet. Der hatte für meinen Vater mal so einen Drehkalender für die Sparkasse hat mein Vater mal produziert. Und das war so es waren so Drehscheiben, die waren halt hinter, ich habe so ein Mikrofon, wo man, wenn man da drauf kommt, schaltet sich das ab. So, das war mit so Drehscheiben und da konnte man die Drehscheiben halt so verschieben und so. Und das war aber so ein ewiger Kalender, ja. Irgendwie, das war halt irgendwie nicht irgendwie für ein Jahr, sondern irgendwie, das war so ein Kalender, den konnte man wie so eine Uhr immer benutzen, jedes Jahr. So, und das hatte der entwickelt. So, und der Typ hat auch unter anderem, ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt, Uhu Flinke Flasche.
Mhm.
Kennst du?
Ja.
Das ist natürlich jetzt unbezahlte Werbung für Huhu. Das war ja so eine Klebeflasche, die konnte man so aufdrehen und dann konnte man die noch ein bisschen weiter drehen und dann hat man diese Klebefläche quasi vergrößert. Dann kam der Klebstoff nicht nur aus so einem kleinen Löchlein, sondern irgendwie man konnte das so verreiben. War sehr gut fürs Basteln. Und der hat Huhu Flinke Flasche entwickelt oder designt. Der kam aus Herne. So, und solche Sachen irgendwie natürlich irgendwie, wo man sagt, ja, das ist ja wohl eine Innovation, da geht man dann halt, gut, das war jetzt irgendwie eine Auftragsarbeit für den Klebstoffhersteller, aber mit sowas könnte man noch zu der Höhle der Löwen. Sollen wir was erfinden heute? Oder jetzt haben unsere Hörer heute eine Idee? Wenn ihr eine Idee habt, aber die nicht zu Papier bringen könnt, der Michael kann eine Konstruktionszeichnung malen zum Beispiel.
Ich kann das sogar bis zu einer gewissen Höhe ausdrucken.
Also er könnte es sogar in 3D ausdrucken. Dann sehe ich uns schon bei Carsten Maschmeyer und wir gehen dann raus, so, das ist unsere Idee. Wir haben XY und wollen 500 Millionen Euro für 10% von unserem Unternehmen. Oder so ähnlich sagt man das so. Ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, weil ich die Idee ja auch noch nicht kenne.
Ja, mit der Unternehmensbewertung muss man auf jeden Fall vorgucken. Ne? Also ja. Nicht, dass die.
Und dann fragen die uns, sich dann, wollt ihr da richtig einsteigen oder wollt ihr euren Job als Cartoonist behalten? Ja, das wäre natürlich schade, wenn die unsere Cartoons nicht mehr geben würde.
Nee, ich würde das gerne komplett hauptberuflich machen. Ich schmeiß alles hin und werde Prinzessin.
Ja, also ich habe jemanden. Ich weiß gar nicht, ob ich die Idee erzählen kann. Das ist natürlich. ich war sehr, sehr unterhaltsam, fand ich das. Ich habe sehr gelacht und ich erzähle es, glaube ich, einfach mal. Weil ist, glaube ich, auch eher mehr Kunst als wirkliche Geschäftsidee, würde ich sagen. Und zwar Pavo, das ist ein, ich sag jetzt mal Künstler irgendwie aus Bochum hier, der hat mir dann, weil ich habe ihm gesagt, du hast ja auch eine Idee hier, so Höhle Löwen, wo kann man denn mal investieren? Und hat der gesagt, ja, er hätte eine Idee und zwar Bingo Tears.
Bingo
ja,
was?
Ja, guckst du, Bingo Tears. Und zwar sind das die Tränen von Pinguinen. Die Pinguine, die da irgendwie auf der Welt leben, die leben ja im Wasser oder am Wasser und die nehmen Salzwasser ja auf, müssen dieses Salz aber abbauen und das wird abgebaut durch die Tränen. Also die weinen dann irgendwie, um Salz abzubauen. Und diese
Tränen... Dabei verlieren sie doch auch wieder Flüssigkeit.
Bitte?
Dabei verlieren die doch auch wieder Flüssigkeit. Was ist das denn für ein Konzept?
Ja, aber jetzt hinterfragt das doch jetzt nicht irgendwie.
Okay, so,
die Idee ist irgendwie,
ich fühle mich jetzt nur gerade wie ein Löwe.
Man melkt die Pinguine irgendwie und verkauft dann diese Tränen als Gewürz oder so oder als Zusatz für Nudelwasser oder was. Aber ich fand den Namen so geil, Pingo Tears.
Ja, aber das gibt's schon ein Logo?
Nee, gibt's noch gar nichts.
Ja, ich weiß nicht, also ich glaube, das skaliert nicht. Ich glaube, das skaliert nicht.
Nee, aber vielleicht muss man einfach auch nur so absurde Ideen da pitchen und immer so ein bisschen so und dann mit so einem absurden Ding da reingehen, wo die dann sagen, stell dir mal vor, dann kriegst du einen Deal. Die sagt, das ist alles eine Verarsche, Freunde.
Nee, da war doch letztens auch so eine Sendung. Da kam jemand rein, der hat halt einfach die ganze Zeit sehr freundlich gelächelt und irgendwann haben die den gefragt, ob der irgendwie von Verstehen Sie Spaß wären oder die da irgendwie jetzt foppen will. Die haben das Produkt nicht so ganz ernst genommen und haben das Grinsen dann hinterfragt. Ja. Also ganz so absurd dürfte es dann nicht sein.
Ja, ich glaube, dass man da auch vorher durchleuchtet wird und so. Ich glaube, dass das nicht so einfach ist, da reinzukommen. Aber wenn man mal da drin ist und Ralf Dümmel dann dein Zeugs ins Regal bringt, dann geht es aber auch direkt ab. Zack, zack.
Ja, dann Auflagen.
Millionär. Ja.
Aber du musst das halt auch aufberuflich machen.
Ja, natürlich. Das ist dem Carsten Maschmeyer sehr wichtig, dass man nichts anderes mehr macht als keine Ahnung.
Vielleicht sollte man das Konzept eines Cartoon-Buchs pitchen, aber dann sitzen die alle da. Ja, und wer soll das kaufen?
Ja, das mache ich. Das mache ich morgen irgendwie. Pitch ich irgendwie. Also, oder übermorgen mal gucken. Unsere Lektorin war im Urlaub, die ist morgen wieder da und ich habe eine geniale Idee für ein Cartoon-Buch. Und das werde ich morgen mal pitchen.
Schöne Grüße an Jana.
Das ist meine kleine Höhle der Löwen.
Das ist sehr witzig.
Ja.
weil ich diese Woche auch ein Gespräch mit dir habe.
Ja?
Gleiche Thema? Pitch jetzt. Ich weiß ja nicht, was du da machst.
Ja, ich verrate es natürlich jetzt nicht.
Ich auch nicht.
Nee, ich bleib auch hart. Aber es ist sehr geil. Dann schicke ich dir E-Mail auf jeden Fall heute noch raus, dass du als erstes liest.
Warte mal, ich muss mal eben. Nee, ja, dann lass mich doch, wenn wir jetzt hier so rumpokern, dann lass mich doch. Du machst ein Thema allein, oder?
Ich mache ein Thema alleine, ja.
Gut, bei mir ist es ein, wofür ich dich dann zum Beispiel auch fragen würde. Also komm uns da ja sowieso nicht in die Quere, ist doch alles gut.
Ja, nee, also ich weiß auch nicht, irgendwie. Ich finde die Idee super. Ich würde sogar mal behaupten, irgendwie, das wäre was irgendwie, das könnte ich auch schon in meinem anderen Verlag mal anbieten, aber die sind ja auch nicht so, also sind so ein bisschen fußballlastig und Heimat verbunden, sag ich mal. So, das sind so die zwei und das ist überhaupt nichts mit Fußball und auch nichts mit Heimat. Ja, ist doch schön, dass wir da solche Ideen haben, irgendwie die Höhle der Löwen nicht interessieren, aber vielleicht Verlage. Das ist doch klasse.
Ja, wir werden sehen, was daraus wird. Wir können es ja danach mal darüber unterhalten. Fernab eines Podcasts.
Bei der nächsten Folge, da sagen wir mal, was der Verlag gesagt hat. Und wir haben gesagt, nee, Freunde, was soll denn der Scheiß? Seid ihr irre? Das lässt sich nicht hochskalieren. Habt ihr mal den Ralf Dümmel gefragt, ob das im Homeoffice irgendwie, nicht Homeoffice Television. auch funktioniert. Das ist ja Home Order Television, ne?
So, wir sind aber jetzt, ich habe ja eine Sache bei dir mitgekriegt.
Ja.
Wir sind ja mit dem Schlagzeugthema im weitesten Sinne. Musik sind wir ja noch nicht durch. Ich hatte ein Cartoon von dir bei Facebook gesehen.
Ja,
auf einer Seite, wo dein Cartoon ja so erstmal nicht hingehörte. Und dann war er auch noch, und man, also, die haben sich bei Ralf Rute bedankt. für deinen Cartoon.
Ja, so, das habe ich schon ganz verdrängt.
Dann
ja,
genau. Man wurde die Schrift ausgewechselt gegen eine, ich glaube, das war eine Comic Sans. Und beim Dank für diesen Cartoon wurde nicht Cartoon, sondern Comic geschrieben. Also die haben von Grund auf alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann, um sich damit in die Nesseln zu setzen. Das hatte ich dir zugeschickt. Und jetzt erzähl mal, was daraus geworden ist.
Ja, es ist noch nicht abschließend, wie sagt man, der Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Da kommt noch was. Also jetzt kein, also der Prozess des Dialogs. Jetzt, es gibt keinen Prozess irgendwie, weil das ist ja nicht, ne, also.
Kann aber noch kommen.
Nein. Ich habe mich auf jeden Fall gütlich mit dem, die Parteien haben sich geeinigt. Außergerichtlich. Auf jeden Fall. Alles ist gut. Aber es gibt natürlich noch eine Bitte meinerseits irgendwie, dass man mal guckt irgendwie, was man vielleicht im Bereich der Förderung von Kiddies irgendwie oder so und Musik machen kann. So, und da bin ich jetzt noch in Gespräch mit Partnern oder potenziellen Partnern, wer das sein kann und dann so. Aber alles ist cool, alles ist cool. Aber es ist natürlich irgendwie, ich habe halt erst der Marketingabteilung geschrieben und weil die Facebook-Seite mir schrieb, dass hier ist niemand bei Facebook. Wenden Sie sich bitte an die Marketingabteilung, das ist die E-Mail-Adresse. Also Sie haben kein gutes Social-Media-Management, fand ich. Haben dann zwar sich einmal kurz entschuldigt in den Kommentaren und gesagt, so irgendwie, wir melden uns bei dir, haben sie auch gemacht. Irgendwie, auf jeden Fall habe ich der Marketingabteilung geschrieben. Und eine Stunde später hat die Compliance-Abteilung sich bei mir gemeldet. Also der Anwalt von denen oder der Compliance ist ja halt eine Abteilung, die sich um rechtliche Dinge kümmert und Verträge und solche Sachen. Und mit denen habe ich dann konferiert. Und wie gesagt, alles okay, irgendwie ist das grundsätzliche Paket ist noch nicht geschnürt, sonst hätte ich mich natürlich irgendwie schon mal gemeldet, irgendwie bei Facebook und gesagt so. Aber da bin ich dran, aber alles wird gut. Alles wird gut. Also ja, nochmal vielen Dank, Herr Holtschulte, dass Sie dass Sie mir diesen Tipp gegeben haben, dass da jemand quasi. Wie sagt man? Unlauter war.
Ja, unlauter war. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, das ist bei dieser Firma ja leider nicht das erste Mal gewesen. Ich war da auch schon mehrfach Opfer. Ich hatte es dir ja nur weitergeleitet, weil diese Kombination aus der Scheiße, die sie dazu geschrieben haben, das war wirklich ja der Worst Case für einen Cartoon-Zeichner. Also
ja, ich habe auch immer nicht so im Kopf gehabt, dass das so ein großer Laden ist. Aber Andy hatte dann geschrieben, Olli, die verkaufen 1000 Gitarren am Tag.
Ja.
Und das ist eine Aussage, die hat der Chef der Firma in einem Podcast selber geäußert, also so getätigt. Bei da OMR? Wurde mir erstmal gewusst, boah, das ist immer ein ganz schön großer Bums. Ne? Ich habe immer gedacht, so irgendwie. So.
War das zufällig bei OMR?
Das weiß ich nicht. Ich habe nur irgendwo gelesen, dass, weil ich das dann nochmal gegoogelt hatte, was Andy da geschrieben hatte, weil, ne, muss ja kontrolliert werden. Und da kann sein, dass das bei dem Podcast war.
Also ich habe auf jeden Fall auch mal so einen etwas längeren Podcast gehört, wo so die Geschichte der Firma mit ihm zusammen aufgearbeitet worden ist. Müsste ich mal nochmal nachgucken und ich schreibe es in die Shownotes. Dieser Podcast an sich ist auch halt insgesamt sehr interessant. Ich glaube, die letzte Folge, die ich gehört habe, war über den Erdbeer-Karl.
Der Typ, der so eine Erdbeer-Karl.
Und ein Erdbeer-Erlebnispark. Also wir kennen das ja seit wir nach Prerow fahren, weil dieser Park, der ist ja da ist ja der Stammpark, der erste Park, der ist ja auf dem Weg da in Mecklenburg-Vorpommern, auf dem Weg nach Prerow. Und ein solcher Freizeitpark kommt jetzt auch nach Oberhausen ins Zentrum.
Erdbeerpark?
Ja, ein Erdbeererlebnispark. Karls Erlebnisdorf.
Also ich war jetzt vor geraumer Zeit mal wieder da. Und zwar bin ich mit zwei von meinen Kindern, war ich bei Felix Lobrecht, Das ist ja ein Comedian.
Also du meinst jetzt die Halle dort?
Ja, ich war ja,
ich dachte jetzt Karl.
Ich fange ja gerade an zu erzählen, dass ich bei Folix in der Halle war, aber ich bin natürlich etwas eher angereist und dann sind wir noch was essen gegangen und da war ich halt an dieser Promenade in Oberhausen, in dem Zentro, das heißt ja gar nicht mehr, oder? Heißt das
Westfield?
Westfield, das ist ja die Kette, die alles aufgekauft hat, das ist ja auch der Ruhrpark.
Ruhrpark heißt auch so, ne?
Bitte?
Der Ruhrpark heißt jetzt auch so, oder?
Ja, das ist so eine weltweite Kette, die haben in den USA, Australien, überall auf der ganzen Welt irgendwie.
Ich habe das tatsächlich, ich war gestern im Ruhrpark und habe das da jetzt erst realisiert, dass da wohl Westfield steht. Ja. Das hatte ich dann erst gesehen.
Tief im Westfield.
Ich war in Bibi Blocksberg gestern.
Bitte?
Ich war gestern in Bibi Blocksberg.
Du warst in Bibi Blocksberg in dem Film?
Und? Mit meinem Sohn natürlich. Ich bin da
jetzt
nicht
frei. Weißt du, wie, wenn sich Bibi Blocksberg von ihrem Macker trennt, was sie sagt?
XX. Das war naheliegend. Aber trotzdem witzig.
Ja.
Okay, Zentropromenade, sorry.
Ja, und da habe ich dann das nochmal so auf mich und das war ja, boah, da war es so voll und so. Und das war, fand ich nicht so cool. Also weil ich noch so ein bisschen immer damit struggle, irgendwie, wenn so ganz viele Sachen um mich herum passieren und so. Deshalb fühlte ich mich da nicht so richtig wohl irgendwie in diesem, also weil da so viele Menschen waren. Aber da freue ich mich natürlich sehr, irgendwie, wenn jetzt noch Erdbeerkarl irgendwie da ins Zentrum kommt und da seinen Erdbeerpark aufmacht. Was weiß ich, was da passiert, keine Ahnung. Ein Erdbeerriesenrad. Erdbeerkuchen gibt's da vielleicht.
Ja, es gibt auf jeden Fall Erdbeeren, die machen wohl sehr gute Erdbeeren. Aber ich finde, dass wir das jetzt nochmal schon hier so besprochen haben, Das sollte auf jeden Fall eine Einladung wert sein, finde ich.
Absolut. Erdbeerkarl, wenn du das hörst, ja, wir haben so viel Werbung jetzt dafür gemacht, für ein Ding, was noch gar nicht kommt, was bald kommt, da würde ich sagen, ein Erdbeerkuchen mit Schlagsahne für Micha und ein Erdbeerkuchen mit Schlagsahne für mich und eine Tasse Kaffee jeweils. Und dann kommen wir dich besuchen in einem neuen Erdbeerpark in Oberhausen.
Ja,
und das, malen dir auch einen Cartoon und den denken wir uns vorher aus.
Das ist mal eine Ansage.
Ja, okay. Irgendwas mit Erdbeeren wäre so irgendwas einfach. Aber Schlagsahne muss doch auch sein.
So. Schlagsahne. Das könnte ja unser Titel sein für diesen Podcast.
Ja,
Schlagsahne.
Schlagsahne hatte auch irgendwie, wie komme ich drauf? Timmy der Wal, der ist ja jetzt weg, der ist ja jetzt im Atlantik oder in der Nordsee und wohl in die richtige Richtung geschwommen, in Richtung Nordsee, in Richtung Atlantik. Und ich komme ja gerade aus dem Urlaub und ich war ja wie immer in den Ruhrpott-Hemdens, wie ich zu sagen pflege.
Und in den Niederlanden.
In den Niederlanden, in dem Fall sogar in Südholland, da darf man Holland sagen. Auf der Insel, Halbinsel Overflake. So, und ein bisschen weiter ist Südholland und Zeeland kommt dann. Und da ist Renesse. Das ist nicht weit von, also ich an dem Strand von Renesse, da gehe ich immer mit dem Hund und so. Und da sind die schönsten Dünen. Und da lag ein Wal auch. Allerdings ein Pottwal, weil wir sind ja in Holland, wegen Pott. Verstehst du?
Ja, verstehe ich. Und lebte dieser Wal denn noch?
Der lebte nicht mehr. Der wurde auf einer Sandbank ein bisschen vor der Küste oder vor dem Strand gesichtet einen Tag. Und dann war der über Nacht verschwunden. Und man fragte sich, oh, wo ist denn der Wal? Und dann kam der aber an den richtigen Strand irgendwie dann angespült. Der war tot. Und dann kam die Uni Utrecht und hat den erstmal auseinandergebaut.
Die haben den direkt auseinandergebaut? Er wurde da abgesperrt?
Die Uni hat halt Proben genommen, die haben natürlich den Wal aufgeschnitten, Mageninhalt und bla bla bla, also die haben den halt so untersucht irgendwie, so hat der was falsch gefressen, bla bla bla, hin und her irgendwie, warum ist der tot?
Wurde denn darum abgesperrt?
Ja, und so ein bisschen.
Weil ich weiß nicht, ob das war, das müsste ich dann nochmal recherchieren, aber das, wenn so ein Wal dann so ein bisschen da liegt, dass der auch durchaus explodieren kann.
Ja, wegen der Gase, die sich da. Aber ich glaube, weil die den ja schon so aufgemacht haben.
Die haben den gelöchert. Also,
Ja. Keine Ahnung, ich bin kein Wahlexperte, wie viele andere, aber ja, es gibt ja sehr viele Wahlexperten jetzt in Deutschland. Ja, und die haben da halt, die haben denen auch keinen Namen gegeben, ist ja auch Quatsch, weil der war ja schon Dad irgendwie und so, aber
René.
Ich glaube, dass das so Länder, so wie die Niederlande oder auch Dänemark, Norwegen und so, die auch breite Küsten haben und so, da anders mit umgehen irgendwie, weil das nämlich alle Nase lang passiert. Und in der Ostsee ist das natürlich ein Riesending irgendwie.
Wenn ich ja, da gehört so ein Wal nicht hin, ne?
Nee, natürlich nicht. Und wenn der dann kommt, sagt er, oh meine Güte, sechs Bonbons und keine Tüte. Ja. So,
also,
und
du jetzt, hast auch einen Wal gesehen, ist auch schön. Bitte? Du hast auch einen Wal gesehen, ist auch schön.
Ja. Kein schöner Anblick, die haben da schon auch so Bagger und so irgendwie. Ich habe da auch nichts gepostet bei Facebook, fand das jetzt irgendwie auch so ein bisschen
pietätlos.
Ja, was soll das irgendwie. Aber ich fand halt irgendwie so, weil das war eine Woche vorher oder so irgendwie, oder sag ich mal in der Zeit, wo Timmy ja da rumdümpelte und so, ist da ja so das ist der Lauf der Dinge, ne? Schade irgendwie, aber ich habe gelesen, 300.000 Wale und Delfine gehen jedes Jahr drauf, irgendwie als Beifang irgendwie, wenn man Thunfisch fischt und weil sie irgendwelche Netze futtern und so, und dann so, und das ist halt scheiße, ne? Das finde ich halt scheiße.
Zumal Timmy, wenn ich das richtig gelesen habe, auch noch nicht mal zu einer gefährdeten Walart gehört, ne?
Ach so, der Buckelwal ist, aber ich habe auch gedacht, in Deutschland kommt natürlich ein Buckelwal, ne? Weil der Merz ja auch will, dass wir alle mehr buckeln. Mehr
buckeln, ja.
Jetzt lach doch mal über meine Witze, ey.
Jetzt so gezwungen dazu rüber zu lachen. Du weißt doch, dass ich immer ein bisschen brauche mit über Witze lachen.
Ja. Auf jeden Fall müssen wir festhalten, irgendwie so, Timmy, ich weiß nicht, ob es ihm gut geht, irgendwie der Peilsender scheint irgendwie nicht zu funktionieren, oder er geht nur, wenn er irgendwie an der Wasseroberfläche ist, was ein Wal ja, ich weiß es nicht. Ich habe, am Anfang interessierte mich das, und dann habe ich mich auch so ein bisschen eingelesen ins Thema Wal, also wie Wale schlafen irgendwie, ob die auftauchen, bla bla bla, und die schlafen nie, also die immer nur eine Gehirnhälfte wohl.
Delfine wohl so. Auch, ne?
Delfine auch. Das ist ja alles sehr, sehr komplex und interessant. Und dann habe ich das auch so ein bisschen aus dem Augen verloren. Aber es war natürlich ein Thema auch bei vielen Cartoonisten. Also viele Kollegen haben ja Wahl-Cartoons gemacht. Es gibt natürlich irgendwie, ich sage jetzt nicht mehr das Ungeschriebene, aber es war ja, jeder hat ja schon mal ein Wahl-Lokal Cartoon gemacht, wo ein Wahl zur Wahl geht. Ja, ich wollte auch noch, irgendwie brauchen wir jetzt eine Wahlurne für Timmy und so. Und aber ein Kollege hat, Michael's Embarium, hat ja einen Wahl-Cartoon gemacht, und da gab es dann sehr viel Disharmonie, sag ich mal, in der Kommentarspalte. Das hast du auch mitbekommen, oder?
Ja, das habe ich auch mitbekommen, und ich war auch sehr froh, dass es nicht mich getroffen hat. Weil, ich sag mal so, fast, ja, nee, beziehungsweise das, was in dem Cartoon gesagt wird, das habe ich 2016 und 2017 in dem Buch Amoklauf in der Waldorfschule als Cartoon veröffentlicht. Da liegt ein Wal am Strand rum und zwei Touristen unterhalten sich, und der eine sagt halt, irgendwie Wal müsste man sein, den ganzen Tag auf der faulen Haut liegen. Und ich hatte den jetzt natürlich in der Zeit auch einfach mal stecken lassen und habe ihn nicht gepostet. Und was ich dann an Reaktionen bei Michael gesehen habe, da war ich froh, dass ich es nicht gepostet hatte.
Ja, aber das zeigt ja halt irgendwie, wenn so ein Thema da ist, irgendwie was Großes Involvement hat irgendwie in der Bevölkerung, dann sind die Menschen, laufen dann, wo du Amoklauf in der Waldorfschule sagst, die laufen dann Amok in der Kommentarspalte, weil sie plötzlich sich berufen fühlen, irgendwie sich da zu echauffieren.
Achso, ich wollte noch sagen, also ich habe jetzt nicht damit unterstellen wollen, dass Michael den Cartoon kopiert hat, weil das
mit der faulen
Haut liegen, das war schon sehr naheliegend, und ich glaube nicht, dass er das Buch hatte, weil das Buch ist inzwischen auch ausverkauft, und ich habe den auch nie im Internet veröffentlicht. So, also er konnte den sehr, nein,
das ist,
und sehr wahrscheinlich nicht gekannt haben. Das wollte ich jetzt nicht damit sagen.
Dann
das
ist eher ein Ding,
Duplizität,
weil ja sehr viele Leute schon sehr viele Wahlkult-Cartoons gemacht haben. Ich habe mal einen gemacht, da ist ein Wal in der Kneipe, und der Wirt sagt, du kommst nicht von hier. Ne, ich bin Wahl-Hamburger. So, und Miguel hat einen super Wahlcartoon mal gemacht. Er ist auch ein Wal, sitzt an der Theke und hält sich so den Mund zu, hat schon dicke Backen irgendwie und dann sagt der Wirt irgendwie, kotz mir hier bloß nicht hin. Und dann kotzt er halt aus seinem Blasloch so nach hinten. Das war ein sehr lustiges Bild. Ja, und dann hat der ein oder andere Timmy Cartoon gemacht und musste dann mit den Reaktionen leben, weil das Thema war sehr emotional aufgeladen.
Ja. Ich habe es ja schon mal gesagt, über Tiere und Tod macht man keine Witze. Beziehungsweise wenn man sie macht, dann muss man auch mit dem Gegenwind klarkommen. So, das ist irgendwie emotional besetzter, als wenn tatsächlich irgendwie auf der Welt irgendwas Schreckliches passiert, wie Kriege oder so, wo man mit der Zeit dann abstumpft und es irgendwie gar nicht mehr so wahrnimmt. Ich habe keine Ahnung, warum das auf einmal dann so Emotionen hervorruft und andere
Sachen. Ja, da gab es Psychologen, die haben das erklären wollen und so. Ich habe das jetzt nicht gelesen, aber ich kann mir schon denken, irgendwie, was da so bei rauskam, so ungefähr. Das als Learning quasi irgendwie, wenn man viel Reichweite, viele Kommentare haben will, dann muss man zu einem aktuellen Thema etwas machen, wo man weiß, das stört die Leute jetzt, da gehen die steil. Ich habe ja auch einen gemacht, aber aus einer anderen Perspektive. Zwei Frauen im Café und die eine fragt die andere ist sehr aufgelöst und weint irgendwie und dann sagt die eine Freundin immer, das Thema mit dem Wal, das hatte ich aber ganz schön mitgenommen. Und sie sagt dann, die weint, ja, hätte der nicht einfach im Mittelmeer sterben können.
Ja, das ist sehr deep und ja. Geht halt auch in die Richtung, die ich gerade sagte.
Ja, und aber wie gesagt, also man kritisiert aber ein bisschen die Haltung der Menschen irgendwie zu diesem Thema und kommt nicht über den Wal, der da irgendwie in eine Bredouille steckt. Der war ja gar nicht in der Bredouille, sondern in der Ostsee. Und das ist aber auch ein Angang irgendwie, und das finde ich halt ja immer interessant, dass man ja Themen aus unterschiedlichen Perspektiven sich angucken kann und dann Cartoon dazu machen kann.
Das ist richtig. Wir haben jetzt auch schon fast eine Stunde wieder. Das ist, finde ich, eine ganz gute Zeit zum Wiedereinstieg.
Ja, das ist zwar auch erstmal eine ganze Menge. Ne? Jetzt ist irgendwie nicht überpacen.
Ja, ich meine, früher hätten wir ja durchaus jetzt irgendwie 2 Stunden zu unterhalten, versuchen alles unterzubringen, aber es ist ja, wie ich sagte, in der ganzen Zeit noch eine ganze Menge passiert. Es war ja Buchmesse, ich war ja auch eine Woche weg.
Ja, es würde jetzt inhaltlich eigentlich ganz gut passen, irgendwie zu den
Aber Ozean, das würde ich jetzt einfach mal so einen Cliffhanger bauen.
So einen Cliffhanger, wenn Sie wissen wollen,
genau,
auf welcher Mission Michael Holschulte unterwegs war. Und ich sage, er hätte Timmy durchaus begegnen können.
Wir sind wahrscheinlich sogar dran vorbeigekommen.
Wir sind auch dran vorbeigefahren.
Ja.
Aber das, da haben wir schon vielleicht zu viel verraten. Das hören Sie in unserem nächsten Podcast.
Würde ich sagen, dass wir den nämlich auch jetzt möglichst schnell dann hinterher schießen und wir noch aktuelle Themen haben. Wie gesagt, es war auch Leipziger Buchmesse und das, was wir jetzt gerade noch verschweigen. Und vielleicht ist dann die Sache, bei der wir Freitag waren, ja dann auch schon online, man weiß es nicht. Aber dann können wir über vieles mehr reden. Und jetzt noch eine Sache. Hast du noch eine Filmempfehlung?
Eine Filmempfehlung? Ich habe den Film gesehen, Bob Marley, die Biopic von Bob Marley.
Das war ganz frisch reingekommen.
Bitte?
Auch ganz frisch reingekommen.
Ganz frisch reingekommen. Die ist ganz cool. Bob Marley war ja eine coole Hupe, hat vielleicht ein bisschen zu viel geraucht. Also hatte aber auch sehr viele Kinder, ich glaube 12 oder so. Auch gut. Die habe ich gesehen, witzigerweise habe ich mit Peter gesprochen. Peter, unser Freund des Hauses, Peter, Musikjournalist, Peter Hesse, der weiß ja alles. Und dann hat er mir erzählt, weil ich gesagt habe, ey, der hat ja so ein, die haben im Film, der fuhr so einen alten BMW. Also so ein, und Bob Marley hat immer nur BMW gefahren, hat Peter mir erzählt. Weißt du warum? BMW,
Bob Marley
and the Wailers. Ist das geil? Kracher, oder? Jetzt da kannst du mal überlegen, Michael Holschulte, welche Automarke müsstest du fahren? Michael Holtschulte, MH, gibt's einen Maybach.
Ich.
Maybach Holtschulte. So. Zack, zack.
Haben wir. Oder zumindest Mühlheimer Kennzeichen haben.
Oder das Mühlheimer. Oder, so. Oder ja, genau. Oder Mini und Holtschulte. Mini kann's auch fahren. Das gibt's doch mit M. Maserati. Alter.
Okay, also du empfiehlst du den Film?
Ja, den kann man gucken. Das ist schön irgendwie. Der lief im Fernsehen. Danach lief direkt die Queen Bohemian Rhapsody, die Biopic von Queen. Den fand ich natürlich cool. Da habe ich nochmal geguckt. Aber das kann man auf jeden Fall gucken. Ansonsten müsste ich jetzt irgendwie.
Also du hast den im Fernsehen gesehen? Also ich glaube.
Den gibt's beim Streaming jetzt irgendwie.
Ich meine, den habe ich jetzt ganz frisch irgendwie bei Netflix oder so gesehen. Das könnte ich dann auch nochmal die Chance. Also wenn du ihn empfiehlst. Ja. Ich habe tatsächlich vorgestern erst The Long Walk geguckt. Der war ja vor einiger Zeit im Kino. Das ist die Verfilmung von dem Buch Todesmarsch von Stephen King. Weiß man jetzt. Er hat es ja damals unter dem Pseudonym Richard Bachmann oder Bachmann oder Beckmann. Keine Ahnung, wie man es auf Englisch aussprechen soll.
Richard Bachmann geschrieben. Also es ist ein Bäcker, Backwaren.
Ja, genau. Und ich glaube, unter dem Pseudonym hat er geschrieben, um mal zu gucken, ob auch erfolgreich wäre, wenn niemand weiß, dass es Stephen King geschrieben hat. Nichtsdestotrotz ist es bekannt geworden und dann erst verfilmt worden. Er ist auch Executive Producer, also er hat das Geld gegeben. Ich fand den Film sehr, sehr gut. Auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich muss allerdings sagen, es sind einige Sachen extrem anders als im Buch. Ich werde aber jetzt nicht verraten, was, weil ich glaube, wer das Buch gelesen hat, der wird das auch sehr, sehr spannend finden. Und vor allen Dingen, wenn ich es nicht erzähle. Aber das ist jetzt gerade bei Wow reingekommen und muss ich sagen, fand ich ganz gut. Empfehlung.
Ja, ich habe ansonsten Zoomania habe ich geguckt, den zweiten Teil fand ich auch gut.
Den hatten wir ja schon empfohlen, ne?
Haben wir den schon empfohlen? Ich hatte den noch nicht gesehen wahrscheinlich. Du hattest den empfohlen, ich habe den noch nicht gesehen. Und aufgrund deiner Empfehlung habe ich natürlich gesagt, so,
das muss
ich
jetzt mal gucken. Und war doch süß, oder?
Ja, super. Also ich mochte den ersten Teil ja auch. Und ich fand den jetzt, also war ja schon länger her, der erste Teil irgendwie. Also ich fand den dürfte. Also waren so ein paar lustige Sachen irgendwie. Ich fand diese ganze diese Wasserwelt da irgendwie, das war schon ganz funny.
Also was auf jeden Fall sehr, sehr cool war, waren so die Anspielungen auf andere Filme. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hattest. The Shining beispielsweise war ja auch mit drin. Müsste man sich wahrscheinlich sowieso noch zwei oder dreimal angucken, weil da so viel drin versteckt ist. Und ich weiß nicht, hast du ganz bis zum Schluss geguckt?
Ja, schon. Also weiß ich
nicht. Abspannmäßig ganz bis zum Schluss?
Ja.
Da kommt nämlich noch eine versteckte Szene. So typisch wie bei dem Marvel-Film. Und da gibt's. Nee, am besten mal selbst gucken. Ich sag nur Vögel.
Ich sag nur Vögeln. Und dann habe ich noch geguckt, die nackte Kanone habe ich auch noch gesehen. Den fand ich auch gut. Also so, ich hatte ja meine Bedenken irgendwie, ob da die Fußstapfen zu groß sind für Leslie. Aber man konnte ihn gucken irgendwie. Doch, war lustig.
Ich habe ihn angefangen und bin eingeschlafen. Das lag aber an der Uhrzeit und meiner Müdigkeit. Deshalb, das ist kein Urteil über den Film. Ich weiß es tatsächlich nicht. Würde nochmal einfach reingucken.
Musst du vielleicht nochmal, wenn man den nicht gesehen hat, nochmal gucken.
Also ich habe ihn so gut wie nicht gesehen. Ich habe ihn angefangen und bin eingeschlafen. Das lag wirklich daran, dass ich müde war. Aber ich wollte ihn ja halt sehen. Ne? Der Wille war da. Der Wille war da.
Ja. Ich fange ja Filme, die ich gucken will, relativ früh an. Filme, die ich so halb nur gucken will, ein bisschen später, wenn man vielleicht einschläft oder keine Lust mehr hat. Ja,
kennst du das, wenn du denkst, du kannst noch nicht einschlafen und fängst irgendwas an und dann bist du komplett übermannt? Also das habe ich auch manchmal, wenn ich denke, jetzt kann ich doch noch nicht schlafen.
Das habe ich sehr selten. Wenn ich spüre, ich bin müde, mache ich den Fernseher aus und gehe ins Bett. Ja, ist ja auch eine Möglichkeit.
Ja, nee, den Punkt, den kriege ich momentan nicht. Nee.
Nee, sich so einfach so gehen zu lassen, irgendwie so, das ist auch unbequem irgendwie so. Dann, wenn man dann wach wird und so irgendwie. Ich habe heute einen guten Satz.
Wie unbequem? Ich gucke mit einer 3D-Brille im Bett liegend.
Ach Gott. Ach so, echt?
Nein, war ein Scherz, aber ich habe so ein
Ding jetzt mal ausprobiert. Soll man ja nicht. Ich hatte auch früher mal einen Fernseher am Bett irgendwie oder so. Irgendwie. Das macht man nicht. Das ist doof.
Nein, das war jetzt auch nur ein Witz, aber ich habe so eine 3D-Brille jetzt mal ausprobiert. mal so geguckt, wie das so ist, darüber quasi wie im großen Screen im Kino sich das anzugucken. Ist schon krass. Aber es ist einfach so ein Störgefühl, dass du die ganze Zeit so den Kopf eingequetscht hast. Also Kopfhörer sind ja schon unangenehm, wenn die so ein bisschen drücken. Und das musst du jetzt vorstellen, dass du es ums ganze Gesicht rum warst. Und für den ganzen Film könnte ich das, glaube ich, nicht.
Ja, ich bin ja mittlerweile großer MRT-Fan. Und ja, nein, wirklich, ich hab halt immer Respekt davor gehabt und hatte immer ein bisschen Platzangst irgendwie. Ich habe das immer gemacht, diese Untersuchung, aber ungern irgendwie und habe keinen Bock drauf gehabt und so. Aber wenn du dann natürlich weißt, dass da wirklich was für dich Wichtiges irgendwie herausgefunden wird oder werden könnte, dann geht man mit einer anderen Motivation da rein. So, dann ist dieser whatever this takes Satz richtig irgendwie, da macht man alles. So, und dann hat man auch keine Angst davor und so. Und dann, ich war halt im Krankenhaus und da hatte ich eine MRT-Untersuchung. Da war ich noch nicht so, das war dann meine dritte irgendwie in der Staffel. Und dann habe ich mir noch immer so eine Pille geben lassen. Und da wirst du so ein bisschen müde und kriegst so ein bisschen so, ist jetzt nicht so eine Leck mich am Arsch, also wirst jetzt nicht so richtig weggebracht, aber so ein bisschen, so eine Beruhigungspille. So, die habe ich dann genommen, die wirkte aber nicht so irgendwie im MRT. Also ich war dann irgendwann aus dem MRT war und dann war ich nach dem MRT, hatte ich beim Radiologen eine Unterweisung, wo der mir für den Folgetag, da habe ich noch so eine andere Untersuchung machen müssen, wo man mir eine Sonde eingeführt hat in die Leiste und dann ins Gehirn. Und da, das ist so eine, machen die auch jeden Tag da die Untersuchung, aber der hat mir dann Sachen vorgelesen, was alles passieren könnte, bla 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 und hin und her irgendwie. Und da können sie bei drauf gehen, bla bla bla, hin und her, das ist alles scheiße, bla bla bla. Und ich war immer total gelangweilt, weil da nämlich dann diese Pille wirkte. Und ich habe ihm nur gesagt, nicht, dass mich das nicht interessieren würde irgendwie, aber die Pille ballert gerade, ja.
Pille ballert gerade voll rein. Hä? Echt ein Lachkrampf noch.
Cheech und Joggen. Irgendwie, ist sehr, also wenn das alles passieren würde, wäre das natürlich sehr tragisch, habe ich auch keine Lust drauf. Aber ich nehme das zur Kenntnis und unterschreibe das jetzt auch gerne, aber ich möchte jetzt auch wieder ins Bett.
Jo.
So, ins Bett. Wir gehen jetzt auch ins Bett. Wir machen jetzt Schluss, Michael. Jetzt ist 21.29 Uhr. 9:30.
Hund muss
Deutschland, jetzt noch ein Knoppers, kurz mal aufs Sofa, beim Film einschlafen und dann ja, oder auch vorm Film, dann sehen wir uns
bald wieder. Danke fürs Zuhören und in dem Sinne.
Ja, tschüss. Hau rein, ne? Tschüss, ja. Leute. Ciao.